Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Ja, liebe Hörer, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Digital ist egal. Was zählt, bist du. Mein Name ist Barbara Liebermeister. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Und ich sitze hier mit dem Mario Herger, Dr. Mario Herger. Und ihr glaubt es nicht, aber wir sitzen im Menlo Park, das ist im Silicon Valley. Und denken an euch, der Mario Herger ist Doktor der technischen Chemie, ist Unternehmer, Redner, Managementberater, aber vor allem Trendforscher mit Sitz im Silicon Valley. Er ist Autor von verschiedenen Büchern, unter anderem von dem Silicon Valley Mindset und hat gerade ein neues Buch in Arbeit, das da den interessanten Titel trägt, Wenn Affen von Affen lernen, und das erscheint kommenden Februar schon. Herzlich willkommen, Mario.
Vielen Dank.
Mario, erzähl mal etwas, wenn Affen von Affen lernen. Du weißt ja, in unserer Podcast-Folge geht es immer um Leadership und sieht ja, da werden wir uns heute drüber unterhalten, wahrscheinlich etwas anders in Deutschland oder auch in Europa im Verhältnis zu Amerika aus. Wenn Affen von Affen lernen, was erfahren denn deine Leser in diesem Buch?
Also in dem Buch, da gibt es einen Untertitel, der heißt, wie künstliche Intelligenz uns erst richtig zum Menschen macht. Mhm. Beschreibt, wie künstliche Intelligenz uns als nun kognitives Werkzeug sozusagen erweitert. Betrachtet man die Diskussion im deutschen Sprachraum zum Thema künstliche Intelligenz, könnte man meinen, der Untergang der Welt, der Menschheit, die Versklavung, die Dystopie steht unmittelbar bevor, weil uns künstliche Intelligenz, die Superintelligenz versklaven, umbringen wird und Terminator uns sozusagen niedermacht. Jede Technologie, die wir eingeführt haben, hat uns erst ermöglicht, gewisse Dinge zu machen. Kleidung, die wir haben, hat uns erlaubt, in gewissen Klimazonen zu leben, zu überleben. Brillen, die wir aufsetzen, erlauben manchen Menschen, die jetzt schlechter sehen, als gewisse Dinge zu machen, wie Bücher zu lesen oder Auto zu fahren und sozusagen erst Mensch zu werden. Technologie, die wir im Land, Landwirtschaft eingesetzt haben, hat uns ermöglicht, dass nicht mehr 80-90% der Menschheit sich den ganzen Tag damit beschäftigen müssen, wie man Essen anbaut und uns leiblich versorgt, sondern wir denken heute viel, viel weniger dran und haben halt den Luxus, uns zum Beispiel über digitale Leadership zu unterhalten oder hier einen Podcast zu machen und nicht daran denken zu müssen, wo wir das nächste Essen herkriegen.
Aber mit der künstlichen Intelligenz ist das jetzt tatsächlich so eine Sache. Das stellen wir auch fest. Die künstliche Intelligenz ist so das Gruselteil, das jetzt naht für alle.
Das ist das Gruselteil, weil wir Änderungsängste haben. Das ist bei jeder Technologie so. Ich schaue mir gerade einen Podcast, ziehe ich mir jedes Mal rein, wenn ich mit dem Auto fahre, der heißt The Pessimist's Archive, wo es um Erfindungen geht aus der Vergangenheit und die Reaktionen der Menschen damals auf diese Sachen. Da gibt es ein Beispiel, das ist der Spiegel, der erfunden worden ist. Welche Diskussionen um den Spiegel herum waren, das heißt der Spiegel von den reichen Leuten dann auch in die Allgemeinheit hinübergegangen ist, wo es um diese Vanity ging, also um dieses Selbst betrachten, diesen Narzissmus. Und diese Diskussion von vor 200 Jahren oder vor 150 Jahren und die Gefahren und vor allem dann auch immer der Hinweis auf die Frauen, die dann so narzissistisch werden und nichts anderes
Eitelkeit
tun.
Eitelkeit wird unterstrichen.
Ja, genau. Ja. Das sieht man heute wieder bei Selfies.
Ah,
ein anderes Wort, eine andere Erfindung und man hat dieselben Diskussionen wieder. Ja. Es gab dasselbe mit der Schrift. Da gab es schon unter Plato, unter Aristoteles die Befürchtungen, dass die Menschen ihr Gehirn nicht mehr anstrengen, ihre Erinnerungen nicht haben, weil sie es lesen können. Ja, dann kam das Radio war plötzlich etwas Schlechtes, dann kam das Fernsehen war was Schlechtes, weil man nicht mehr um das Radio herum saß. Mhm. Ja, heute ist es der Computer. Jetzt haben wir künstliche Intelligenz, die kommt.
Aha.
Das heißt, von mechanischer Erweiterung des Menschen, also von Maschinen, die unsere Kräfte potenzieren und wir können schneller unterwegs sein, höher fliegen, ja, als der Mensch es kann mit seinen natürlichen Mitteln, kommen jetzt kognitive Erweiterungen.
Ja.
Und das wird jetzt wiederum in derselben Weise als Gefahr betrachtet.
Eine Art Spiegel wieder, der erscheint.
Das ist genau, das ist der Spiegel, also das wäre jetzt ein Selfie und,
ja,
und der Spiegel schön. Wäre das wieder vorher gewesen.
Das finde ich großartig, du hast keine Angst vor der künstlichen Intelligenz, du stehst ihr so positiv gegenüber wie deinem Spiegel morgens im Badezimmer.
Ich schaue nicht so viel in den Spiegel, das erschreckt mich eher sehr traumatisierend, aber ich weigere mich, vor allem die negativen und dystopischen Betrachtungen zu machen zu Sachen. Technologie hat uns generell erst viele Dinge erlaubt. Wir leben heute besser als je zuvor. Wir sind die Generation, die davon profitiert, was die vorherigen Generationen geschaffen haben, mit Hilfe von Technologie in jeder Form. Und wir sind dabei, jetzt eine neue Technologie einzuführen, die das hat. Das heißt nicht, dass ich die Gefahren unterschätze. Die müssen behandelt werden. Viele Gefahren kann man einfach nicht vorhersehen oder vorhersagen. Manche kann man. Die Frage ist immer, ab welchem Zeitpunkt man sie versucht zu regulieren, zu beschränken, ob das der richtige Moment ist, ob das die richtige Herangehensweise ist. Viele dieser Ängste, die wir heute haben, werden nie zutreffen. Das wird nicht geschehen, weil sich diese Technologien oft anders entwickeln, als wir das vorhersehen können.
Ja, und wir uns ja selber auch mit den Technologien mit.
Exakt.
Wir entwickeln ja auch eine Art Awareness oder Sensibilität dafür. Ich sage auch, letzten Endes glaube ich immer an den Menschen. Ich habe mir hier eine wunderbare Frage für dich aufgeschrieben, weil wir waren ja die Woche schon unterwegs. Und was mich hier sehr fasziniert hat, das war nicht nur, dass du natürlich Tesla fährst und mich dann damit ins Hotel gebracht hast. Das fand ich sehr interessant, aber auch diese autonom fahrenden Fahrzeuge. So, und jetzt meine Frage, was machst du denn hier so den ganzen Tag als Trendforscher im Silicon Valley? Heißt das, du sitzt hier und schaust den autonom fahrenden Fahrzeugen hinterher oder was macht ein Trendforscher?
Autonomen Fahrzeugen zuzuschauen mache ich auch. Ja, es ist immer eine Frage, wenn man beschreibt, was ein Lehrer macht, ist das einfacher zu erklären oder ein Produktmanager, ja, als ein Trendforscher. Was tut der? Zieht sich der das aus der Nase? Ich muss halt mit sehr vielen Leuten sprechen. Ich besuche verschiedenste Veranstaltungen zu diesen Themen. Ich lese viel Literatur. Ich natürlich begebe mich dann auch zu diesen Plätzen, wo diese Fahrzeuge herumfahren. Im Silicon Valley, gerade was selbstfahrende Autos betrifft, haben wir über 800 Fahrzeuge, die heute hier unterwegs sind, von 64 Unternehmen, die das auf allen öffentlichen Straßen in Kalifornien testen können. Und ich versuche zu verstehen durch Gespräche mit vielen anderen und durch Literatur und Vergleichen aus der Vergangenheit herauszufinden, wie sich das entwickeln könnte, welchen Einfluss das auf verschiedenste Lebensbereiche und Wirtschaftsbereiche haben könnte.
Du bist ja auch derjenige, entschuldige, wenn ich gerade unterbreche, aber du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, wie Trends entstehen. Du sagst, man kann Innovationen oder gewisse Trends sogar vorhersehen.
Ja. Das ist ein Buch, das heißt das Foresight Mindset. Da geht es darum, die Kunst und die Wissenschaft, die Zukunft vorherzusehen oder die Zukunft zu designen. Tatsächlich kann ich relativ ein gutes Bild bekommen, was in den nächsten 5 bis 15 Jahren geschehen wird. Und zwar von einer mehr, ich sage mal, technologischen Seite. Weil alles, was wir haben, ja auf Bausteinen beruht. Das iPhone, als das 2007 herausgekommen ist, war in dieser Form irgendwie vorhersehbar. Es waren alle Bausteine da. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das iPhone ist an der Stelle keine Erfindung oder keine Innovation, weil es war ja nichts Neues. Ne? Und das ist richtig für alle Innovationen. Das ist von den Bausteinen her nichts Neues. Man hat Bausteine, die man zusammensetzt. Man hat Kameras, Touchscreen, man hat Computerchip, App Store, man hat ein Handynetzwerk etc. Und jeder hat Zugriff auf diese Bausteine. Und viele versuchen, das gleichzeitig irgendwie zusammenzusetzen und ein Produkt zu schaffen, das irgendwie die Menschen verzaubert.
Ja, und dass sie auch das optimiert. Ja?
Dass sie auch optimiert, ja, genau. Und dass sie das verwenden können. Mhm. Es gab bereits in der Vergangenheit, in den 1920er Jahren, gab es zwei Wissenschaftler aus den USA, die eine Zusammenstellung gemacht haben von Erfindungen und Innovationen, die von mehreren Leuten gleichzeitig gemacht wurden, sie innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Monaten, die nicht voneinander wussten. Als Alexander Graham Bell beispielsweise auf das Patentamt gegangen ist, um sein Telefon anzumelden, kam eine Stunde später ein weiterer Erfinder und hat auch ein Telefon angemeldet, weil die Idee sozusagen in der Luft liegt. Mhm. Die Bausteine sind da und man setzt das zusammen. So, jetzt kann man, wenn man sich diese Bausteine betrachtet, kann man für sich selbst entwickeln, was sind die Bausteine, die schon da sind, wie würde ich das zusammensetzen? Und die Bausteine können sein, von technologischer Seite, Geschäftsmodelle, Verhaltensweisen, die Menschen haben, Megatrends, die ich sehe, man immer mehr Leute in der Gig-Economy hat, mhm, ja, oder dass elektrisches Fahren jetzt von Verbrennungskraftfahrzeugen auf elektrisches Fahren geht. Und dann kann man ein Szenario oder multiple Szenarien erstellen und sich verschiedene Zukünfte ausmalen.
Ja.
Und damit kann man sich das durchdenken, was man machen müsste, wenn das eintreffen würde. Mhm. Und damit kann man bessere Entscheidungen im Heute treffen für die Zukunft.
Dann verstehe ich das auch, dass du sagst, ich muss über alle aktuellen Neuheiten informiert sein. Genau. Ich führe ganz viele Gespräche, auch mit unterschiedlichen Technikern, mit Wissenschaftlern. Mhm. Und damit baust du dir sozusagen ein Konstrukt und der rote Faden daraus gibt dir einen Anhaltspunkt, was passieren könnte.
Genau. Ja. Und ich darf mich nicht nur beschränken auf meine eigene Industrie oder meinen eigenen engen Bereich, in dem ich bin, sondern meine Philosophie ist, ich lese relativ viele Bücher und jedes zweite Buch, das ich lese, hat mit dem aktuellen Thema, an dem ich arbeite, nichts zu tun. Das ist ganz was anderes. Oft erkennt man dann, dass es hier Impulse gibt oder Konzepte gibt, die sich auf den eigenen Bereich sehr gut anwenden lässt, den man aber nicht bisher gesehen hat.
Aber das finde ich großartig, weil daraus könnte man einen Tipp auch für unsere Hörer machen. Es geht ja hauptsächlich auch um Führungskräfte und wir als Institut sagen ja, neugierig zu sein und sich inspirieren zu lassen von anderen Branchen, weil man selber dazu neigt, sehr eingefahren zu sein im Korridor. Also deshalb der Digital Hack.
Dein Digital Hack.
Schaut immer mal über die Edge, würde man sagen, über die Schwelle. Was gibt es in anderen Industrien, in anderen Bereichen? Ja, ja, super.
Ich bringe ein Beispiel.
Ja,
ich war vor einigen Wochen in Rom eingeladen bei einer geheimen Gesellschaft der Zigarettenpapierhersteller. So was gibt es. Also,
großartig.
Das klingt jetzt sehr verschwörerisch, so Harry Potter-mäßig, ja, oder irgendwie so.
Game aber Menschen mögen ja Harry Potter, insofern alles gut, feel free.
Da treffen sich aus dieser Industrie Personen, Unternehmer, die halt Zigarettenpapier herstellen in aller möglichen Form und halt für diese Industrie zuliefern. Und da ich mich ja mit autonomen und elektrischen Fahrzeugen hier im Silicon Valley sehr stark beschäftige, habe ich Ihnen eine Frage gestellt, nämlich wie würde diese Disruption in der Automobilbranche, wo es also jetzt der Umstieg von Verbrennungskraftfahrzeugen auf Elektroautos passiert, wie würde euch das treffen als Zigarettenpapierhersteller? Und die Meinung war bei der ersten Frage, bei dieser Frage, eigentlich nicht. Wieso sollte uns das betreffen? Mhm. Ja? Ganz im Gegenteil, vielleicht rauchen die Leute noch mehr, wenn sie dann im Auto sitzen und nicht lenken müssen. Ja? Oder vielleicht rauchen sie weniger, weil sie ja nicht mehr so nervös sind, weil sie ja nicht selber fahren müssen.
Interessanter Ansatz, ja.
Die Sache aber war die, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt seit einem halben Jahr selber ein Elektroauto, ein Tesla. Und ich war seit dieser Zeit nicht mehr bei der Tankstelle. Wo verkauft ihr die meisten Zigaretten?
Ja.
Schätze ich heraus, dass 40% aller Zigaretten an Tankstellen verkauft wird. Wenn jetzt keine Fahrer mehr zu den Tankstellen fahren, dann verliere ich auch dort das Business. Natürlich können andere Vertriebskanäle diesen Verlust auffangen, aber nie hundertprozentig. Mhm. Das heißt, eine Disruption in einer völlig unverwandten Industrie, nämlich der Automobilindustrie, trifft mich plötzlich und ich habe das nie kommen sehen. Mhm. Deshalb ist es wichtig, eben außerhalb seines eigenen Bereiches zu schauen, über seinen Tellerrand hinwegzuschauen und beispielsweise ein-, zweimal in der Woche mit jemandem Mittagessen zu gehen, der nicht aus dem eigenen Team ist, sondern vielleicht aus einer anderen Abteilung im eigenen Unternehmen oder vielleicht sogar außerhalb des Unternehmens und mit denen über deren großen Herausforderungen zu sprechen. Mhm. Frage zu stellen, was ist das Problem, an dem du gerade arbeitest? Ja. Was beschäftigt dich gerade?
Ja, das finde ich einen tollen Ansatz und das sagen wir vom Institut auch immer für die Führungskräfte. Ich war da im Fleischerfachverband und die haben auch gesagt, wir haben uns, einer davon hatte sich angeguckt, wie nur schon Fleisch für den Kunden in Holland zerlegt wird und dass der Kunde eine viel individuellere Möglichkeit hat, das Fleisch zu ordern von der Theke aus. Und das haben wir in Deutschland nicht. Jetzt ist Holland und Deutschland nicht weit voneinander entfernt. Also es sind manchmal kleine Dinge, die viel bewegen, wenn man sie im Gesamtkontext nicht berücksichtigt hat. Ja? Also das zählt ja auch alles auf Entscheidungen, auf Strategien, auf Leadership ab. Wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach das Digital Leadership, also Leadership in der heutigen Zeit, im Mekka der Tech-Konzerne im Vergleich zu Deutschland oder unter Umständen sogar zu Europa? Was ist da deine Meinung? Was sind deine Beobachtungen?
Was ich gemerkt habe, und ich habe ja 15 Jahre lang bei SAP gewohnt, die im Vergleich zu das deutsches Unternehmen sehr amerikanisch ist, wo auch die Gründer damals ganz bewusst einen amerikanischen Stil gepflegt haben, auch weil natürlich viel an Kunden in den USA waren, war es so, dass das, was ich als erstes gemerkt habe, es gab, alles war Vornamensbasis. Damals schon in Waldorf, die ersten 3 Jahre, als ich dort war, und die nächsten 12 Jahre dann in Palo Alto. Und was ich gemerkt habe, ist, dass man, ich wusste nicht einmal, welchen akademischen Abschluss hatten die Leute. Mhm. Ja, es ging wirklich.
Das war unrelevant, dieses Statusdenken.
Das war unrelevant. Ja. Ich bin erst nachher draufgekommen, dass manche waren habilitiert, manche hatten dies und jenes gemacht, manche hatten gar keinen Abschluss, aber das waren vielleicht sogar die gescheitersten Leute, also die, die am meisten beigetragen haben. War sehr unterschiedlich. Ich fühlte mich immer so als ein bisschen als Underachiever, ja, also als etwas, der da stark gefordert war, da sich anstrengen zu müssen. Das ist jetzt im Silicon Valley, ist das, findet man das, glaube ich, sehr komprimiert. Da hat man eine Reihe von Leuten, die vermutlich, die wären, was man so nennen würde, diese nerdige Klassenprimus bei uns. Das heißt, da hat man bei uns in den Schulen vielleicht so diese Leute, die irgendwie verhaltensauffällig sind im Sinne von, die wissen alles über Star Wars oder Star Trek, ja, und sind auch die mathematisch Begabten und so, ja, aber sind vielleicht auf Partys nicht so unterhaltsam.
Ja. Ja.
Und die kommen, die zieht das Silicon Valley irgendwie magisch an. Da hat man eine ganze Reihe von solchen Personen, die hier sind, und erzählt nicht, was man als Titel hat, was man, wo man in der Hierarchie steht, sondern was man aktuell beitragen kann. Das zeigt sich beispielsweise eine Anekdote aus Google, aus der Geschichte. Sergey Brin und Larry Page, die Gründer, hatten damals bei den Diskussionen um Google Glass, also diese Computer, die man sich dann auf die Nase setzt, ja, und dann macht, gab es die Diskussion, welche Farbe soll die Schrift haben, die man in diesem Glas eingeblendet sieht. Ne? Und alle waren halt fleißige Kinogeher und haben gesagt, das muss rot sein, es ist immer rot. Ja?
Ah, okay.
Und das war etwas, was Sergey Brin und Larry Page vertreten haben in den Gesprächen mit den Mitarbeitern. Die haben gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, die haben massiv widersprochen, bis sie dann wirklich herausgestellt haben, es ist nicht rot, es ist eher ein grünlicher Ton, der besser zu sehen ist unter verschiedensten Lichtbedingungen. Das heißt, man kuscht nicht, man ist nicht still, ja, weil der Chef jetzt was sagt oder der vermeintlich hierarchisch Höhere das besser weiß, sondern was zählt ist, dass jeder die Möglichkeit hat, etwas zu sagen und nicht dabei Angst haben muss, dass er zurechtgestutzt wird oder dass seine Idee als blöde klingt.
Das ist ja das ist ein enorm wichtiges Thema, nämlich Stichwort Fehlerkultur. Ja? In Deutschland, habe ich gerade heute noch mit jemandem drüber gesprochen, ist ein Fehler etwas Schlechtes. In Amerika gehört ein Fehler, ist was Positives, der gehört als Baustein zum Erfolg dazu. Das ist der erste Schritt Richtung Erfolg. Und wenn man natürlich eine solche Perspektive einnimmt, dann sind die Menschen in meinem Team, die fühlen sich auch ermuntert, neue Ideen zu bringen.
Ja. Es ist, man muss dazu sagen, Ideen vorbringen ist eine sehr, sehr schwierige Sache für viele Leute, weil sie Angst haben, dass ihre Idee blöd klingt.
Ja, aber warum haben sie Angst? Weil es nicht in der Vergangenheit gefördert wurde.
Ja. Jetzt, wenn man aber den Schritt zurück macht und sich einmal anschaut, welche Ideen im ersten Moment blöd geklungen haben, da kommt man drauf, dass alles, was wir heute um uns herum haben, im ersten Moment einmal blöde war. Also beispielsweise eine Dampfmaschine auf eine Kutsche setzen und dann unter der Erde fahren lassen, war vor 200 Jahren die blödeste Idee, die man haben konnte. Mhm. Ja, heute wissen wir, es ist eine U-Bahn, es ist ein Zug, der durch einen Tunnel fährt, das ist ein Auto, das durch einen Tunnel fährt. Ja. Mhm. Dass wir heute miteinander sprechen können und Leute auf einem anderen Kontinent per Bild sehen, war vor 100 Jahren Zauberei. Mhm. Heute ist es ein FaceTime auf dem iPhone.
Genau.
Ja. Das heißt, ich kann eigentlich Ideen ganz schlecht bewerten, beurteilen. Ja. Eine Plattform, auf der sich Menschen 140 Zeichen Meldungen verschicken können, klang 2006 wahrscheinlich als die blödeste, unnötigste Idee. Und der Mensch, der diese Idee vorbringt, muss durchgeknallt sein.
Ja.
Heute wissen wir, das ist Twitter, ist eine Plattform, die mehr wert ist als der Großteil der Unternehmen im DAX, Aktienindex.
Ja.
Und was wir daraus lernen ist, wir können nur Ideen, die wir hören, nicht beurteilen. Mhm. Das heißt, bevor wir sie verurteilen und die Person, die diese Idee vorträgt, halten wir uns zurück und schauen in einer anderen Weise drauf. Wir schauen drauf und sagen, hast du mal überlegt, ob man das machen kann? Kann man das auch tun? Was wäre, wenn man das hier dazufügt? Hast du mit dieser Person gesprochen? Da haben wir plötzlich eine ganz andere Art von Kultur im Unternehmen, weil man eine positive Herangehensweise hat.
Eine positive Herangehensweise und jeder nimmt eine Rolle ein, weil jeder kann noch etwas dazu beisteuern. Es ist nicht die eine Idee, die so bestehen bleibt und dann publiziert wird oder produziert wird, sondern bevor das passiert, kommen von anderen die Inputs hinzu. Und deshalb hat auch jeder seine Berechtigung im Team.
Der zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling hat ja gesagt, wenn man gute Ideen haben will, braucht man viele Ideen.
Mhm.
Das heißt, wenn ich diese Ideen vorbringen kann, ein psychologisch sicheres Umfeld habe, wo ich nicht lächerlich gemacht wird wegen einer vermeintlich blöden Idee, dann haben wir mehr Ideen, auf denen wir aufbauen können und dann die guten Ideen finden können. Das bedeutet auch, dass wir nicht bedacht sein dürfen auf unseren Status. Wenn ich jetzt ein Professor bin oder die Frau Doktor und ich habe Angst, dass eine Idee, die ich vorbringe, jetzt von den anderen als blöde wahrgenommen wird, dann würde ich sie vorenthalten. Das heißt, ich liefere nicht genug Ideen mit.
Mhm.
Und die Ideen können von allen möglichen Seiten kommen. Das ist also das, was man hier versucht. Im Silicon Valley selber hat das ja noch einen anderen Wert. Da gibt es das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out.
Mhm.
Zu viele Investoren haben, oder Venture-Kapitalisten, Risikokapitalgeber, haben eine Idee von vornherein als blödsinnig tituliert, und den rausgeschmissen oder die Person rausgeschmissen, diese Idee gebracht hat und nicht investiert, wo sich dann nachher herausgestellt hat, es ist ein hunderte Milliarden Dollar Unternehmen geworden.
Ach,
und sie haben sozusagen, heute geht man so und sagt, okay, ich habe schon einmal diesen Fehler gemacht und ich schaue mir das, denke mir das noch einmal durch und vielleicht investiere ich dann doch lieber oder bin doch lieber dabei, um was zu machen.
Immerhin auch da der Digital Hack.
Dein Digital Hack.
Wir lernen aus unseren Fehlern, selbst Investoren im Silicon Valley. Ja? Also das Weiterlernen oder Fehler bringen uns letzten Endes weiter.
Genau.
Ja, wunderbar. Wie sieht denn deiner Ansicht nach die Rolle eines starken Entscheiders, eines Teamleaders aus? Was bringt der mit?
Generell glaube ich, ist ich würde es vielleicht nicht als Entscheider benennen, sondern als jemand, der das Team auf eine Vision bringen kann und das Team befähigt, effizient und mit Geschwindigkeit daran zu arbeiten.
Ein Dirigent eher, jemand, der orchestriert.
Aber dann weiß, wo er loslassen muss. Ne? Das heißt, wo der eine Person, die also E-Player einlädt, zu sich bringt, um ihr Bestes zu machen, aber sie auch entsprechend fordert. Wir haben da sicherlich eine ganze Reihe von solchen Leuten, die natürlich in den Medien überall sehen. Wir hatten da sicherlich einen Steve Jobs oder einen Elon Musk oder auch sehr geprägt Larry Page, sind, wenn man sie näher betrachtet, sehr unterschiedliche Typen, in wie sie Leadership darbringen. Steve Jobs war bekannt, dass er dieses Reality Bending, also die Wirklichkeit gebogen, das war sein Kraftfeld um ihn herum, dass Dinge, die alle gemeint hätten, wären nicht möglich, sind nach einem Gespräch mit Steve Jobs plötzlich in den Bereich des Möglichen gekommen.
Er hat seine Visionen, die hat er leben lassen.
Genau.
Und weil er ist ja jetzt nicht prädestiniert dafür, als die Top-Führungskraft zu gelten, was jetzt Empathie angeht.
Genau, es gibt auch sehr, sehr kritische Stimmen an der Stelle. Zumindest einige Leute sagen das, andere Leute, die sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben, sagen anderes. Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Er war sicherlich auch ein schwieriger Mensch im Sinne von zeitlang ja Körperhygiene vernachlässigt. Er ist ja bloßfüßig lange Jahre herumgelaufen. Okay. Er hatte ja bei Atari so einen Praktikantenjob damals und er wurde in die Nachtschicht verschoben, weil er damals bloßfüßig und sich wenig körperlich gekümmert hat und die Mitarbeiter dort beschwert haben.
War es eine Zumutung für die Kollegen sozusagen? Ja. Den Part kannte ich noch nicht.
Das war seine jüngeren Geschichte, also da war er. Er ist aber sicherlich jemand gewesen, der vermutlich sehr, sehr die Leute einstimmen konnte, eine Vision vorgeben konnte. Elon Musk, der Tesla-CEO und Gründer von PayPal damals und SpaceX, ist auch so ein Wahnsinniger, der...
Also ein bisschen Wahnsinn gehört immer dazu, immer so die Menschen anzustecken.
Die sind absolut rational auf einer Seite, aber dann haben sie diese wahnsinnigen Ideen oder Sachen, die sie machen. Das grenzt schon wieder an das, von Genie auf Wahnsinn, da ist ein sehr schmaler Grat. Und den man wahrscheinlich braucht dafür auch. Die können halt gewisse Dinge, die haben eine genaue Vorstellung, wo sie hinwollen und sind sich aber auch nicht zu schade, dass sie das ändern, wenn das sich als falsch herausstellt. Und können aber wirklich Menschen dazu bringen, dass sie eben durch diese Vision diese Menschen motivieren, ihr Bestes zu geben. Und immer pushen an der Stelle. Das sind also so das ist wiederum, das ist wahrscheinlich eher ein Stil, wie ein Steve Jobs hat. Und dann haben wir aber die Sergey Brin, Larry Page, die sehr überzeugend wirken können in einer anderen Form. Gibt es als Beispiel autonome Fahrzeuge. Sebastian Thrun, ein Deutscher, der damals den DARPA Grand Challenge gewonnen hat, das war ja der erste Wettbewerb zum Thema autonomen Fahren, der vom amerikanischen Militärforschungsbereich DARPA ja veranstaltet wurde.
Das ist schon ein paar Jahre her,
Das ist
oder?
Schon ein paar Jahre, das war so 2005, 2006 passierte das. Und 2009 haben dann jedenfalls Sergey Brin, Larry Page, die Google-Gründer, ihn eingestellt und endlich überredet, das Ganze doch weiter zu forschen und als Produkt zu machen.
Zu professionalisieren.
Genau. Also. Und sie haben nicht nachgelassen. Sie haben in mehrere Jahre sozusagen versucht zu bezirzen, dass er das macht. Und Sebastian Thrun hat selber mal gesagt, er konnte damals sich das nicht vorstellen, dass es da eine größere Aufgabe gibt. Ja? Bis er eben mit diesen beiden Gründern gesprochen hat und die immer wieder neue Fragen gestellt haben und die ihn zum Nachdenken gebracht haben.
Die haben regelrechten Coaching dann mit ihm gehabt, der Leader als Coach. Ja.
Genau, und er wurde dann zum Leader, weil er verstanden hat, was die beiden gemacht haben mit ihm. Die haben tatsächlich ihm sozusagen durch diese Fragen neue Möglichkeiten aufgezeigt und er hat dann sozusagen diesen Wurm an der Angel geschnappt und ist dann zu ihnen gekommen.
Na, wie du schön eingangs gesagt hast, ein Leader muss führen, / indem er fordert. Ja, und das war ja ein wohlwollendes Fordern sozusagen.
Genau, ein wohlwollendes Fordern. Mhm. Vielleicht auch interessant ist im Silicon Valley noch etwas. Hier gibt es ein Coaching zwischen Leadern.
Wie muss ich mir das vorstellen oder unsere Hörer?
Ja, das kann man sich so vorstellen, dass junge Unternehmensgründer oft ganz gezielt sich an erfahrene Unternehmensgründer diese fragen, Andere. Ob sie nicht sie coachen könnten. Wir müssen das so verstehen, natürlich, wir reden hier von einer anderen Art von Unternehmen. Die Unternehmen, die hier sind blitzskalierende Unternehmen, die von 0 auf 5.000 Mitarbeiter in 3 oder 4 Jahren gehen. Das leuchtet nur durch verschiedenste Phasen durch. Steve Jobs selber hatte sich auch coachen lassen von Silicon Valley-Größen damals, schon als Junge. Der hat schon als 16- oder 17-Jähriger ist er vorstellig geworden, damals bei den Hewlett-Packard-Gründern und hat die antelefoniert, weil die damals noch im Telefonbuch gestanden sind und wurde gecoacht. Und da muss man sich vorstellen, das war, als Apple das iPhone herausgebracht hat, kam kurze Zeit später ja dann Google mit dem Android-System heraus und den Android-Telefonen. Und Steve Jobs war außer sich vor Wut, weil er gemeint hätte, die kopieren jetzt sein Ding und das ist jetzt die Patentverletzungen, die da sind, ja, ja, und wollte sozusagen den Nuklearkrieg mit Google haben. Ja. Dann haben aber Sergey Brin und Larry Page bei Steve Jobs angefragt, ob er sie mentoren würde, als Coach.
Ah, cool. Ja? Okay.
Und auch wenn er noch so zornig war auf das, was Google gemacht hat, sozusagen jetzt seine Früchte, die er da versucht zu ernten, die er mit dem iPhone gesät hat, hat er gesagt, er wird das machen.
Ja.
Weil er hat das selber auch bekommen damals.
Großartig, ja. Das ist ein ganz anderes Mindset, ja, als das überwiegend ist, in Deutschland.
Das ist vielleicht das Mindset, das kommt aus diesem Kollaborieren zwischen Nerds.
Ja. Ja.
Wir haben immer gehabt, es gab diesen Unterschied zwischen Business, diesen Business Manager, den Suits, also den Anzügen.
Ja. Anzugträgern,
den,
ja.
Den Anzugträger versus den Nerds, den Technikern.
Klar.
Die Loyalität bei Anzugträgern ist zum Unternehmen, bei Nerds ist zwischen den Peers, den gleichen. Den, das heißt, auch wenn die außerhalb des Unternehmens sind oder der Organisation, ist man eher da loyal zu denen.
Okay.
Jetzt ist, muss man aus der Geschichte vom Silicon Valley Folgendes wissen. Es war in den 50er Jahren gab es Shockley Semiconductors. Das war eines der ersten Computerfirmen, die es gab. William Shockley war Nobelpreisträger, hat damals, weil seine Mutter schwächelte und hier gelebt hat, hat er hier sein Unternehmen gegründet, William Shockley. Und weil er Nobelpreisträger war, hat er diese brillanten Ingenieure herangezogen. Nur führungskräftemäßig war er ein Arschloch. Verzeihung. Das war so, ja. Er hat also eine sehr schlechte Führungskultur in das Unternehmen gebracht, durch ihn. Und damit hatten dann einige von denen genug.
Was heißt eine schlechte Führungskultur? Er hat die Menschen nicht gefördert oder er hat nur rumgeschrien, er hat seinen Emotionen freien Lauf gelassen?
Er hat, ich glaube, eines der wichtigsten Punkte war, dass er mehr oder weniger alles für sich reklamiert hat. Also alles, was an Ideen oder Erfolgen kam, hat er auf sich reklamiert und sich in den Vordergrund gedrängt. Mhm. Und das natürlich ist in so einer Teamarbeit natürlich nicht
hat möglich. Hat sich alles als seine Früchte.
Das war wahrscheinlich eines und da gab es dann vermutlich noch eine ganze Reihe von mehr Sachen. Jedenfalls haben sich da nach einem Jahr 8 dieser Leute selbstständig gemacht, haben das Unternehmen verlassen, die wurden betitelt als die verräterischen 8. Mhm. Darunter war ein gewisser Eugene Kleiner oder bekannt als Eugen Kleiner, ein Wiener Jude, von den Nazis vertrieben, der Ingenieur war, ein Jean Turney, ein Schweizer und ein gewisser Gordon Moore, der später dann Intel mitgegründet hat und für das Moore'sche Gesetz bekannt ist.
Ja.
Jedenfalls diese 8 Leute haben Fairchild Semiconductors gegründet und haben dann Erfolgsgeschichte, ein Unternehmen gegründet, das sehr groß geworden ist. Das Wichtige aber war Folgendes. Die haben gesagt, wir wollen nicht wie Shockley sein. Mhm. Wir wollen, wenn wir einen Ingenieur haben, der eine Idee hat, die tragbar ist, das eigenes Unternehmen zu machen, den ermutigen, das zu machen. Wir investieren auch in dieses Unternehmen und wir werden der erste Kunde. Mhm. Und innerhalb von kurzer Zeit sind aus diesen Unternehmen 5 Dutzend Unternehmen entstanden.
Ach,
und mit einem Austausch zwischen diesen Unternehmern natürlich. Mhm. Das heißt, man hilft sich und kennt sich gegenseitig und unterstützt sich. Man sieht die anderen zwar als Konkurrenten in gewisser Weise, aber es gibt Fragestellungen, da muss man zusammenarbeiten. Ein Beispiel aus der Geschichte mit Hewlett Packard gibt es hier auch. Da gab es in Palo Alto ein Unternehmen, das wurde gegründet von den Varian-Brüdern. Das ist heute ein medizintechnisches Unternehmen, die machen medizintechnische Geräte. Und die beiden hatten ein Problem, die konnten irgendwas nicht zum Funktionieren bringen. Eines ihrer Geräte, da konnten sie über eine gewisse Problemstellung konnten sie nicht lösen. Und weil man halt Dave Packard und William Hewlett kannte, hat man die gebeten. Die haben sich eine Woche Zeit genommen, Auszeit von ihrer eigenen Firma, um den Varian-Brüdern bei der Lösung ihres Problems zu helfen.
Ja, das ist eine ganz andere Kultur, weil da sage ich Deutschland eher Neidkultur, ja? Nicht Kooperationskultur. Und ich glaube, da können wir uns auch eine gute Scheibe abschneiden. Ja. Das wäre sehr schön, wenn sich diese Kultur nach Deutschland übermitteln ließe.
Vielleicht muss man anschauen, wer diese Leute sind, von welchen Ausbildungen die kommen. Wir reden hier natürlich sehr viel von Ingenieuren, die hier sind. Und das heißt, das ist vermutlich ein etwas anderer Stil, als wenn man Betriebswirte oder Rechtsanwälte hat, die andere Denke haben, zu Recht eine andere Denke haben.
Weil die Techniker natürlich eher schon aus Teams heraus entstehen oder die sind Kooperation untereinander gewöhnt.
Ein weiterer Aspekt vielleicht auch, der das Silicon Valley natürlich ausmacht, ist, dass wenn jetzt so ein Unternehmensgründer, und das sind meistens Ingenieure, das sieht man ja Elon Musk, Steve Jobs, Wozniak und die Google-Gründer und so weiter, wenn die erfolgreich waren mit einem Unternehmen und dann das Unternehmen an die Börse geht, verkauft oder wie auch immer und sich zurück, die beginnen wieder was Neues. Mhm. Die bleiben der Community, der Gemeinschaft an dem Ökosystem erhalten.
Ja.
Und die ziehen sich nicht zurück, kaufen sich eine Insel in der Karibik oder im Mittelmeer und dann sind sie nur auf der Yacht und sind sozusagen weg von dem, sondern kommen, machen ihr nächstes Ding oder werden zu Investoren und können dich coachen. Ein Deutscher, der ja bekannt ist, der Andy von Bechtolsheim hier, der hat ja damals Sun Microsystems mitgegründet, das von 0 auf Milliardengröße an die Börse gegangen ist und hat im Anschluss dann Arista gemacht, das ist auch so ein Unternehmer von 0 auf Milliardengröße. Das Facebook ist übrigens in dem alten Gebäude jetzt von Sun Microsystems drin, weil man da vor dem Logo steht, sieht man auf der Rückseite noch das alte Logo, das wurde stehen gelassen. Und das war der Erste, der in Google investiert hat. Ne? Mhm. Das war derjenige, der die $100,000 investiert hat in Google.
Deine Digital Mission.
Das ist ja Wahnsinn, weil letzten Endes ist es doch dann so, dass die Wertschöpfung eine ganz andere ist. Die Wertschöpfung vom Brain der einzelnen Menschen, die haben eine ganz andere Verantwortung auch hier. Ja. Das merkt man.
Ja. Man stelle sich das auch vor. Ja? Jetzt hat man so einen Investor, der selber Leader war, der ein Unternehmen von null, von Startup auf Milliardengröße aufgebaut hat. Man geht ja durch verschiedenste Phasen. Das heißt, am Anfang weiß man ja nicht wirklich, was das eigene Produkt ist. Man muss ganz anders arbeiten, als dann, wenn man eine Organisation mit 10.000 Leuten hat. Mhm. Das ist ganz anderes Führungsfähigkeiten, die man zeigen muss. Und nur wenige können wirklich von einer Startup-Phase bis zu einer zigtausenden Menschen Unternehmen führen.
So eine Maschine, ein Konzern.
Man stelle sich jetzt jemanden vor, wie den Andy von Bechtolsheim oder wie die Google-Gründer oder wie einen Steve Jobs, der das auch mehrmals gemacht hat, die der Community, der Gemeinschaft erhalten bleiben und als Mentoren beistehen. Ben Horowitz ist ein anderer, der das gemacht hat. Oder Mark Andreessen, der Netscape-Gründer. Die stehen der Gemeinschaft zur Verfügung und wissen natürlich ganz genau, was jetzt diese Unternehmer, diese neue Führungsschicht, die kommt, diese Startup-Gründer, durch welche Ängste, Befürchtungen,
sie haben alles schwierige mitgemacht.
Phasen
schon,
gehen, ne? Und die können denen zu jedem Zeitpunkt auch so ein bisschen Hilfestellung geben, wie man das betrachten muss.
Ja, das zahlt ja genau auf das Thema ein, das ich in meinem neuen Buch behandeln werde, Influencer Leadership im übertragenen Sinne. Ja. Sind diese Menschen alle sehr starke Einflussträger anhand ihrer Glaubwürdigkeit, anhand ihres Lebenslaufes und dass sie so mit jeder Hürde versuchen, klarzukommen, die sich ihnen in den Weg stellt und immer gemeinsam. Ja. Ja? Das ist so dieses Prinzip, das ich verfolge.
Sehr schön. Mit dem Influencer Leadership sprichst du natürlich jetzt schon ein wichtiges weiteres Thema an, nämlich das Netzwerk.
Ja?
So eine Person halt wie ein Andy von Bechtolsheim oder ein Sergey Brin, Larry Page, die haben natürlich auch riesige Netzwerke. Ein Freund von mir, der hat zuerst ein Unternehmen gemacht, hat er, wie waren das, $40 Millionen eingehoben für das Unternehmen und ist dann draufgekommen als CEO, dass er gewisse Probleme hat, indem er mit der Zielgebung, Vorgabe und hat eine neue Idee gehabt, was er machen könnte und hat ein neues Unternehmen gemacht und hat im ersten Jahr schon $15 Millionen aufgestellt. Ein Risikokapital hatte damals schon 50 Mitarbeiter im ersten Jahr. Das ist halt Silicon Valley Blitzscaling.
Sind alle andere Größenordnungen,
Bei uns ist es ja so, man ist zufrieden, wenn man sozusagen nach 20 Jahren 50 Mitarbeiter hat und das gibt man dann so den Kindern, vererbt man den Kindern. Hier ist 50 Mitarbeiter im ersten Jahr, nach 3 Jahren 500, nach 5 Jahren 5000, dann geht man an die Börse. Das ist halt etwas anders hier. Aber der hatte im ersten Jahr eben $15 Millionen einkassiert, also konnte aufstellen durch Risikokapital und er zeigt mir seine Liste an Kunden, die er hat. Und da waren halt diese ganzen großen Namen drunter aus dem Silicon Valley. Er hatte Google, er hatte Netscape, er hatte Netflix, er hatte all diese Apple und ich schaue ihn an und sage, wie gibt es das, dass du schon im ersten Jahr diese Kunden hast? Wie geht das? Ja. Und er sagt, weißt du, das ist so, wir haben einen Investor, der selber vorher unternehmerisch tätig war, hat dann nachher investiert und der investiert in uns und dann sagt er, also der gibt uns nicht nur Geld, sondern er sagt so, jetzt kenne ich natürlich die Google-Gründer, jetzt kenne ich die Gründer von diesem Unternehmen, das jetzt groß ist und diesen Großunternehmen, die rufe ich jetzt einfach an und sage ihnen, das ist ein neues Startup, die haben was, was ihr brauchen werdet. Schaut euch das doch einmal an und öffnet die Türen. Das heißt, die Leadership hier kommt sozusagen durch diese externe Person, die in dich investiert, hinein. Das ist also nicht nur das Management, das Leadership macht, sondern es sind auch solche Personen. Und natürlich, die machen das nicht aus selbstlosen Gründen, sondern die haben investiert in dieses Startup. Aber die wissen auch die anderen, wo sie investiert haben früher. Und die haben natürlich sozusagen wie, ja, wir kennen das, der kennt uns. Und wenn er das sagt, dann schauen wir uns das an.
Dein Digital Hack.
Also ganz wichtig an der Stelle, Digital Leadership, erfolgreiches Digital Leadership, ist nicht nur monetäres Kapital, sondern auch die Netzwerke, die Menschen dahinter.
Genau. Ne?
Und auch die Menschen natürlich zu fördern, die noch nicht so weit sind.
Wir nennen das, nennen das Smart Money.
Ja,
nicht Dump Money. Smart Money ist, wenn du nur jemandem Geld gibst. Mhm. Aber was du brauchst, ist Coaching. Mhm. Idealerweise hast du jemanden auch noch, der Coaching machen kann und der das Netzwerk hat und dich da helfen kann an der Stelle, zum Beispiel die richtigen Mitarbeiter zu kriegen oder eben die richtigen Kontakte zu anderen Unternehmern zu haben oder wo auch immer du dich unterwegs bist. Das heißt, du musst dir diese Sachen anschauen, wenn du einen Investor, einen Risikokapitalgeber reinnimmst, weil das einfach das Unternehmen sehr viel stärker beschleunigen und erfolgreich machen kann.
Das hat dann automatisch, kaufst du dir einen Boost an mit dem richtigen Investor, wenn du so willst.
Genau,
ne? Dann habe ich zum Schluss noch, weil wir haben ja jetzt viel länger gesprochen, als wir vorhatten, aber es war so spannend. Ich habe noch eine Frage an dich, das Thema Hierarchie. Wird ja in Deutschland sehr klar gespielt, immer noch, obwohl es nicht überall, aber für einige Unternehmen schon zu starr ist, um dann zu wachsen oder die Flexibilität, die Agilität herzugeben, die wir brauchen, um Innovationen auch ins Leben zu rufen etc. Wie siehst du das denn? Müssen wir uns in Deutschland komplett von der Hierarchie verabschieden? Gibt es hier auch so etwas wie Hierarchie? Wie stehst du zu dem Thema Hierarchie versus Heterarchie, also der Abschied der Hierarchie? Es wird ja sehr stark gespielt in den Medien.
Was ich so sehe, ist, Hierarchie wird es immer geben. Es muss immer eine Person letztendlich eine die harten Entscheidungen treffen. Das heißt, da wird es immer jemanden geben. Wie diese Person bestimmt wird, ist eine andere Frage. Ist das eine Person, die in einer Hierarchie hinaufgegangen ist und immer eigentlich durch eine oder nur wenige Personen bestimmt worden ist, dass diese Person darauf steigt und dann wieder runterfällt? Oder ist das jemand, der durch Einfluss, durch einfach die Reputation der Person diesen Einfluss, diese Entscheidungen machen kann? Ich glaube, wir müssen einen guten Mix finden zwischen großen Hierarchien-Ebenen, die man heute hat, wo man auch nicht über Hierarchiegrenzen hinweg irgendwie kommunizieren darf, wo man erst durch seine Hierarchiestufen gehen kann, dass man wieder runter kommunizieren kann zu jemand anderen. Wir sind heute nicht mehr in Systemen, in einem Umfeld drinnen, das diesen langsamen hierarchischen Weg erlaubt. Also normal hat man dann Hierarchien, wenn eigentlich alles bekannt ist. Mhm. Ja, dann gibt es ganz klare Entscheidungsvorgaben etc. Wir sind aber in einer Welt unterwegs, wo immer mehr Ungewissheiten reinkommen, wo Änderungen viel stärker da sind. Eine Hierarchie bremst an der Stelle, dass man diese unterschiedlichen Wissensstränge aus verschiedenen Abteilungen miteinander verknüpfen kann.
Dass man sie gar nicht gewahr wird unter Umständen, wegen hierarchischen Strukturen, die geprägt sind und viele Menschen anhand der bestehenden Fehlerkultur in Deutschland gar nicht trauen, ihre Ideen auf den Tisch zu legen auch. Ja. Ne?
Wenn wir so reden vom kurzen Dienstweg, dann ist ja das eigentlich, dass ich eine Hierarchie auflöse und ich spreche direkt mit der Person, die der Experte ist und versuche das herauszufinden und nicht erst, indem ich über meine Vorgesetzten gehe und dann runter, dass das also darf nicht passieren. Wenn das in einem Unternehmen gang und gäbe ist und man darauf wartet, bis eine Entscheidung von oben getroffen wird, dass man teilweise vielleicht auch gar nicht Entscheidungsvorschläge nach oben kommuniziert, weil das muss ja von oben kommen, dann hat man ein Problem in dem Unternehmen. Dann wird es dazu nicht kommen. Oft weiß man ja im Feld besser, welche Entscheidung jetzt zu treffen ist. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern zu diesem Thema, wo man immer mehr Entscheidungsgewalt auch niedrigeren Ebenen übergibt. Ja, wir kennen das aus dem Militärischen, den Zentralstab hat nicht die gesamte Überblick Detailübersicht, also nicht die Detailübersicht, und oft ändert sich das, die Situation so schnell am Grund und Boden, am Ort, dass dort die Leute befähigt werden müssen. Mhm. Und wir sehen also hier das sehr rasch durchmischende Gruppen und schnell sich auflösende und bildende Gruppen, Teams, viel einsatzfähiger sind. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir die Leute befähigen müssen und die Leute ermutigen müssen, das zu können. Und dazu müssen halt, glaube ich, heute auch Leaders lernen, dass sie Verantwortung übergeben können müssen, dass sie loslassen können müssen. Mhm. Ja, Micromanagement hilft an der Stelle nicht.
Dein Digital Summary.
Ja, aber das ist doch ein großartiges Schlusswort, dass aus deiner Sicht der Leader sorgfältig abwägen muss, wann er fordert, wann er fördert, wann er abgibt Verantwortung, wann er aber auch Entscheidungen trifft. Und es ist die gelungene Mischung zwischen einem heterarchischen Ansatz und einer, ja, in den passenden Momenten einer Art Hierarchie.
Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank, Mario,
für
den Podcast. Hat super Spaß gemacht. Vielleicht schaffen wir es, wenn ich nächstes Jahr wieder in Silicon Valley komme. Dann, oder du in Deutschland bist. Du bist sehr häufig in Deutschland, ne, hast du gesagt, auf deinen Tourneen sozusagen. Wie häufig warst du dieses Jahr in Deutschland?
Ach, dieses Jahr war ich 10-mal in Europa.
Oh, ja.
Gleich einmal, glaube ich, so insgesamt 5 Monate von 12. Ja. Also fast schon mehr jetzt wieder in Europa unterwegs.
Ja.
Aufgrund der vielen Vorträge und Workshops,
genau,
die ich mache.
Ja. Und was du ja auch machst, du machst ja auch Führungen im Silicon Valley. Das heißt, man kann dich ja auch buchen und kann sagen, ich würde gerne mit meinem Team oder mit meinem Unternehmen, das wird dann in Gruppen eingeteilt, so wie ich dich verstanden habe die Woche, führst du dann die Menschen durch die namhaften Unternehmen? Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da genau?
Wir haben, also mich kontaktieren immer wieder Vorstandsgruppen oder Management-Teams, die unterschiedlich groß sind und die vielleicht generell einen Überblick kriegen möchten über Silicon Valley, wie es tickt, vielleicht was Neues sehen oder die schon genaue Vorstellungen haben, was sie suchen für gemäßere Industrie. Und was wir machen ist, ich nenne das, wir machen 3 bis 5 Stationen pro Tag. Mhm. Und eine Station ist beispielsweise, wir machen einen Besuch bei Google, lassen uns von einem Google-Mitarbeiter, Bekannten von mir halt oder Bekannte, ein bisschen mehr erklären über die Kultur dort oder über die Technologien. Wir besuchen Startup-Gründer, wir besuchen Venture-Kapitalisten, wir schauen in Gegenden, wo vielleicht selbstfahrende Autos herumfahren, damit man das live erlebt und nachher qualifizierter mitreden kann und sagen kann, das ist schon sehr viel näher da, als viele Leute in Deutschland glauben.
Ja.
Und natürlich diese Erfahrungen selbst macht. Und oft sind diese Menschen, die kommen, diese Vorstände, die müssen ja zu Hause in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, müssen ja diese Selbstsicherheit mitbringen. Wir wissen, wohin die Zukunft geht und wir sind gut aufgestellt und wir haben die Pläne. Und weil die Aktionäre, die Eigentümer, die Mitarbeiter, die Kunden, die Presse, die Öffentlichkeit das so erwartet.
Ja, genau.
Ich erlebe die Leute natürlich dann anders. Ne? Bei mir lassen sie irgendwie so, zeigen sie ihre Verletzlichkeit. Mhm. Sie sagen, geben zu, wir wissen nicht genau, was kommt.
Aber das ist ja auch in Ordnung.
Ne? Das ist
also
absolut,
dafür bist du ja da.
Das ist absolut in Ordnung.
Mhm.
Und sie versuchen, sie kommen mit diesem offenen Mindset und oft lernen sie, dass sie sich grundlegende Fragen stellen müssen. Das ist nämlich, was wäre, wenn es dein Unternehmen nicht gäbe? Wem würde das auffallen? Was ist, wenn du nicht damit Geld verdienst? Mhm. Ja, wenn das plötzlich keine Option mehr wäre.
Ja.
Und das sind harte Fragen, die sie sich plötzlich zu stellen beginnen und sie merken, die kriegen sie von diesen Personen, die wir besuchen, oft unbeabsichtigt. Mhm. Sie lernen auch neues Vokabular oder Terminologie oder neue Konzepte und oft waren sie schon auf der Suche nach diesen, konnten das aber begrifflich nicht richtig einordnen oder hatten keine Begriffe dafür und plötzlich haben sie das und haben kommen selbstsicher, das heißt, wir verstehen es jetzt ein bisschen besser. Wir haben jetzt eine Methode oder Methodologien gefunden oder Begrifflichkeiten und den Spirit und wie die Leute umgehen und versuchen das dann in ihre Unternehmen zu bringen.
Großartig. Also ganz herzlichen Dank dir, lieber Mario, und unseren Hörern heute. Bei Fragen könnt ihr natürlich jederzeit bei mir durchkommen und schreibt mir einfach eine Mail an b.liebermeister@ifidz.de und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Herzlichen Dank.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.